Das IFO-Institut blickt deutlich skeptischer auf die deutsche Konjunktur.
Wir haben das schwächste Wirtschaftswachstum aller Industrienationen.
Die deutsche Wirtschaft gerät eben immer tiefer in diese Stagnationskrise.
Make Economy Great Again. Wie Deutschlands Wirtschaft wieder boomt. Der Podcast mit Ökonom Daniel Stelter und Weltchefredakteur Ulf Poschardt.
Endlich geht's los.
Endlich geht's los, genau.
Jetzt geht's los, schreibt man im Fußballstadion. Das ist unser erster Podcast. Ich bin Ulf Poschardt und freue mich sehr, dass ich den einzigartigen Daniel Stelter hier sitzen habe.
Ich bin Daniel Stelter und freue mich, von Ulf Poschardt herausgefordert zu werden.
Ja, fangen wir doch gleich mal an mit unserem Lieblingsthema Wachstum und Politik. Jetzt gibt's einige Kanzlerkandidaten. Die SPD hat ja gerade gefühlt zwei, nämlich Olaf Scholz und Pistorius. Die Grünen haben jetzt einen, endlich. Und es ist einfach ein fantastischer Typ. Der sieht so gut aus und hält unglaublich schöne Reden, die so sind, dass wie ein Sofa, in das man sich reinlegen möchte. Aber so richtig viel über Wirtschaft wurde nicht gesprochen bei dem Wohlfühlparteitag.
Ja, beim Parteitag wurde wenig über Wirtschaft gesprochen, um nicht zu sagen gar nicht. Wenn man reingeguckt hat und zugehört hat, hat man eigentlich zwei Dinge gehört. Zum einen machte man sich Sorgen um den Dönerpreis. Also man sprach über Preisregulierung als eine weitere Intervention. Und man sprach darüber, dass man endlich mehr Besteuerung herstellen sollte, indem man eben Erben höher zur Kasse bittet. Und man sprach ein bisschen über das Thema, wir machen jetzt Energie nicht nur grün, sondern auch billig. Was erstmal natürlich gut klingt, wobei, wenn man versteht, wie Energie günstig gemacht werden soll, dann kommt schon die Frage auf, es wird nämlich nicht eigentlich die Energie günstig gemacht, sondern man sagt einfach nur, jemand anders zahlt dafür. Also statt über Netzentgelte und anderes die Kunden zu belasten, soll das zukünftig in Anführungsstrichen der Staat bezahlen, was ja wieder wir beide und alle anderen Zuhörer und Zuhörerinnen und die auch nicht zuhören sind. Und wie das dann passieren soll, ist entweder über Schulden oder eben über höhere Steuern und Abgaben. Und vor dem Hintergrund eigentlich eine Fortsetzung dessen, was wir in den letzten Jahren schon gesehen haben. Das Kaschieren von Problemen durch Subventionen und ja Steuergeschenke.
Und einer wunderhübschen Rhetorik. Und das sieht ja alles, also auch die Farben. Man kann nur sagen, wenn ich ein Marketingvorstand wäre und mir überlegen würde, irgendwie ein Startup zu gründen, was politische Kommunikation so betreiben würde, dann finde ich, sind die Grünen schon Best Case. Sie schaffen es eigentlich mit einem Minimum an Substanz. Manche würden sogar sagen, da ist überhaupt keine, wenn es um Wirtschaftspolitik geht, so ein maximales Wohlfühl-Image aufzubauen. Woher kommt?
Sie schaffen es übrigens noch, Ulf, wenn ich einhaken darf, es sogar auch noch, das Phänomen zu bekommen, dass die FAZ geschrieben hat, es wäre ein Kompetenzteam bezüglich Wirtschaft, welches da antritt. Mhm. Und da wurde halt argumentiert, dass Herr Habeck kein Wirtschaftsminister sei, dass Frau Brandner auch im Wirtschaftsministerium gearbeitet hat, dass der neue Parteivorsitzende ja auch im Haushaltsausschuss gesessen hätte. Und dann wurde argumentiert, Herr Audretsch wurde sogar noch zum Experten für Wirtschaft erklärt. Das finde ich faszinierend, wenn man sich die CVs anschaut. Also im Wirtschaftsministerium gewesen zu sein, heißt nicht von Wirtschaft etwas zu verstehen.
Das war früher so.
Nein, man muss erst mal reinkommen. Früher hätte man gesagt, um ins Ministerium zu kommen, was davon verstehen. Von dem Hintergrund kann man schon festhalten, es war jetzt sicherlich nicht sehr überzeugend, dass da sozusagen auch wirklich die Wirtschaftskompetenz da ist, aber es wird zumindest sogar von seriösen Medien so porträtiert.
Ja, wer da jetzt seriös ist bei der FAZ, da sehe ich verschiedene Seriositätslevel, darüber wollen wir gar nicht sprechen. Woher kommt die Wahrnehmung, dass die Grünen eine Partei der Mitte sind? Wir müssen ja gleich mal über diese Erbschaftssteuer sprechen und die Konsequenzen, die das wohl hätte. Aber wie ist es Ihnen gelungen, eigentlich in Teilen, also öffentlich-rechtlicher Rundfunk sowieso, aber eben auch seriöse oder einst seriöse Medien wie die FAZ, dort aufzutauchen als ein Angebot der Mitte? Eigentlich wirtschaftspolitisch kein Verständnis von Marktwirtschaft, null Ludwig Erhard, aber es sieht halt so sehr bürgerlich aus. Ich glaube, Sie vertreten so eine Art von neuer Bürgerlichkeit, die wir alle kennen. Wie nimmst du die Grünen wahr? Eine klassisch linke Partei? Was ist dein Blick auf die Grünen?
Also, es sind zwei verschiedene Fragen. Also, mein Blick auf die Grünen ist es in der Tat eine klassisch linke Partei von Inhalten her. Es ist eine Partei, die auf staatliche Steuerung setzt. Und wir haben eine Verbotspartei, aber sie haben immer gesagt, wir wollen staatlich vorgeben, was die richtige technische Lösung ist.
Frau Mazzucato, oder wie heißt die Expertin?
Ja, genau, die Mazzucato, genau, die in London lernende italienisch-amerikanische Professorin, die im Prinzip sehr stark sagt, der Staat kann sehr viel steuern, wobei man dazu sagen muss, sie selber hat sich auch schon distanziert von dem Ansatz, der in Deutschland gefahren wird. Sie hat gesagt, das ist nicht so, wie ich das meine. Also selbst da gibt es schon Divergenzen. Ich glaube, der Ansatz ist einfach da, es gibt einfach das Misstrauen in Marktkräfte, es gibt den Glauben, der Staat oder die Politik wüsste besser, was die Lösung ist für eine Wirtschaft. Das hat eigentlich historisch jetzt nie funktioniert. Also weder im Sozialismus hat es funktioniert, noch überall, wo man sieht, wo Staaten sehr aktiv sind, kann man nicht sagen, dass die Staaten deshalb besser dastehen wirtschaftlich. Im Gegenteil, dort, wo mehr Freiheit da ist, da wird auch mehr bewirkt, gerade in den USA. Das ist einer sozusagen insofern klassisch eigentlich eine interventionistische, eher linke Politik. Jetzt hast du gefragt, warum werden die Mitte wahrgenommen? Zum einen müssen wir leider feststellen, dass in Deutschland breite Teile der Bevölkerung eher auf den Staat setzen als auf die Privatwirtschaft. Das ist jetzt kein neues Phänomen, das haben wir leider schon seit langem. Die Deutschen müssen immer mehr motiviert werden, überzeugt werden, dass der Staat eben nicht die Lösung ist, sondern in vielerlei Hinsicht das Problem darstellt. Und ich glaube persönlich, je mehr man eben sieht, dass der Staat seine Aufgaben nicht erfüllt, Infrastruktur, Bildung und Ähnliches, wird diese Erkenntnis wachsen. Aber es ist ganz klar, es ist ein breiter Konsens. Der letzte Aspekt ist sicherlich der, ich glaube, das kannst du besser beschreiben als ich, dass in den letzten 2-3 Jahrzehnten sich das politische Spektrum verschoben hat. Also was früher als Mitte galt, ist heute nicht mehr Mitte. Und vor dem Hintergrund kann man vielleicht sagen, okay, im heutigen Koordinatensystem als Mitte wahrgenommen, im früheren Koordinatensystem sicherlich eindeutig als links der Mitte positioniert.
Ich finde sehr schön, dass diese alte Vorstellung der Grünen, grüne Politik, gerade weil sie Transformation meint, muss Wirtschaftspolitik sein. Es gab ja immer Widerstand, sogar in der Taz. Aber da ist so ein Unernst damit verbunden. Ich habe diese Habeck-Rede mir genau angehört und habe gemeint, was meint er denn? Und es ist so, wie wenn man in einen Dschungel aus Zuckerwatte einsteigt. Also es ist alles sehr klebrig formuliert. Es ist auch irgendwie schmackhaft. Aber wenn man sich am Ende durchgekämpft hat, weiß man gar nicht, hat man irgendwas von Substanz bekommen? Und was meint er denn konkret? Also ich habe keine Ahnung. Ich würde aber vielleicht gerne über diese Erbschaftssteuer sprechen, weil das ist konkret, wenn ich das richtig verstehe. Das ist ja eine Substanzbesteuerung. Also auch hier Sozialpopulismus. Deutschland ist ein egalitäres Land, ist ein Land, in dem die besonders Reichen sich verstecken, anders als in anderen Ländern, wie wir Amerika gesehen haben. Also Trump freut sich ja über seinen Reichtum. Wie muss man sich vorstellen, würde so eine Erbschaftssteuer den deutschen Mittelstand treffen und damit den Wirtschaftsstandort?
Also ich möchte die Frage gerne beantworten. Ich würde aber ganz gerne erstmal die Frage aufschieben, wenn ich das darf, weil ich würde ganz gerne etwas zu der Rede sagen wollen.
Ja.
Oder die ganze Positionierung. Die ganze Positionierung auf dem Parteitag war im Prinzip folgende. Wir leben in unsicheren Zeiten. Wir leben in Krisen. Das ist alles extern bedingt. Und deshalb sind die Bürger verunsichert und wir wollen Sicherheit geben durch unser Handeln. Das war im Prinzip das Narrativ. Und das Narrativ war, die Probleme, die wir haben, sind nicht von uns verursacht. Also. Die anderen sind schuld. Also zum einen, wir haben hohe Energiepreise wegen dem Krieg in der Ukraine. Warum haben wir hohe Energiepreise? Weil die Große Koalition hat uns in die Abhängigkeit von Russland geführt. Ist die erste Geschichte. Das ist nur partiell richtig. Wir hatten bereits vor dem Krieg in der Ukraine deutlich höhere Energiekosten als unsere Hauptwettbewerber. Es hat sich jetzt verschärft dadurch. Also insofern ist es nicht nur bedingt durch den Krieg. Erstens. Zweitens, dass die Große Koalition Richtung Gas gegangen ist, ist ja unter anderem eine Folge des Atomausstieges, der ganz ursprünglich von den Grünen gemacht wurde. Da gab es das hin und her mit Merkel, aber im Prinzip war das ein ursprünglicher Entscheid.
Die Grünen wollten es immer, aber schwarz-gelb. Die einzige Koalition, die dieses Land noch retten kann, Klammer auf, Klammer zu, wir lachen beide. Ja. Die haben das ja nach Fukushima entschieden.
Ja, genau. Also erst hatten sie ja entschieden, wir verlängern die Laufzeit, den Ausstieg. Und dann haben sie nach Fukushima aus Angst vor den Wahlen in Baden-Württemberg, die sowieso verloren gegangen sind, dann kurzfristig es noch härter gemacht. Aber ich will damit nur sagen, also das Erste ist, es gab schon davor, weil die Energiepolitik, das werden wir sicherlich im Podcast irgendwann auch mal ausführlich diskutieren, auf dem falschen Weg. Und dieser falsche Weg wurde fortgesetzt. Und es wurde dann noch verbunden mit drei Dingen. Zum einen dem Atomausstieg, den endgültigen Vollzug, wo man sagen müsste, also ich hätte Herrn Habeck zum Kanzler gewählt, hätte er da den Mut gehabt zu sagen, das machen wir jetzt einfach mal nicht, sondern wir behalten erstmal dabei, vor allem unter Klimaschutzgesichtspunkten. Das Zweite ist, wir haben dann Tabu, eben zu sagen, beispielsweise, wir machen kein Fracking in Deutschland. Also wenn wir Fracking-Gas aus den USA bekommen, fühlen wir uns gut. Aber Fracking-Gas aus Deutschland nehmen wir nicht, obwohl ich auch in meinem Podcast mit jemandem gesprochen habe, der wirklich Experte dafür ist, der auch dargelegt hat, dass es eben nicht stimmt, dass das ein Klima, also ein Umweltproblem darstellt. Im Gegenteil, in Deutschland wäre es mit den Auflagen und so weiter problemlos umweltverträglich zu fördern. Wurde auch tabuisiert. Also vor allem der Grund, dass mit den Energiethemen, das stimmt einfach nicht so, dass es eine reine GroKo-Verursachung war, sondern es war die Folge von unserer Energiewende, die Grünen nachhaltig befördert haben und hinterher auch einer unzureichenden Antwort, egal was gesagt wird. Das Zweite, was dann gesagt wird, ist, wir haben uns abhängig gemacht von China. Das war der große Fehler, wir haben uns abhängig gemacht von China. Wenn wir mal zurückgehen, müssen wir sagen, ja, warum sind wir abhängig von Exporten? Wir sind einfach deshalb abhängig von Exporten, weil wir sehr spezialisierte Industrie haben. Die muss exportieren. Die lebt nicht vom deutschen Markt alleine, vom europäischen Markt alleine. Und wenn wir da erfolgreich sein wollen, müssen wir verdammt gut sein. Und verdammt gut sein heißt, wir müssen überkompensieren, dass bei uns die Löhne und Gehälter sehr hoch sind, was ja schön ist, und dass die Energiekosten so hoch sind und dass der Staat nicht funktioniert. Das heißt, die Unternehmen müssen schauen, wo sie in der Welt partizipieren können. Und da war China eben ein großer Markt. Dass China jetzt in der Rezession steckt, dass China jetzt darüber hinaus zum Wettbewerber wird, zum wesentlichen Wettbewerber wird zu Deutschland, das kann man jetzt sozusagen beobachten und muss man darauf reagieren.
Ja, ich finde ja bei China ganz witzig, wenn ich das sagen darf, dass gerade die grüne Transformation in der Mobilität dazu geführt hat, dass China so ein Konkurrent geworden ist. Also die Chinesen können kein 8-Zylinder AMG S63 bauen. Die Chinesen können auch kein 6-Zylinder Boxer GT3 RS bauen. Die Chinesen können keinen BMW M3 bauen, die können all das, was soll, die konnten auch nicht solche Turbodiesel bauen. So. Klar. Also wir hatten in der Verbrennertechnologie gewissermaßen, da war Deutschland Champions League. Und zwar seit über 100 Jahren. Zusammen mit den Italienern, ich würde sagen, die Deutschen und Italiener sind die einzigen, die Autos wirklich verstehen, dann kommen die Engländer und Amis. So. Franzosen, okay. Aber wir haben das ja geschleift. Und wir haben auch gar nicht geguckt, Stichwort die Diskussion um E-Fuels. Weil ein E-Motor, ob du den in Tesla baust, also ich mag Elon Musk, mag keine Teslas, bei meisten Leuten ist andersrum, das ist derselbe Motor wie eine Waschmaschine, ja. Aber einen AMG hochperformativen Verbrenner, das ist einfach aus 50 Jahren Innovation mindestens geborenes Spezialistentum. Und diese Differenz haben wir uns selbst abgeschossen. Und insofern, wer sich jetzt über China beklagt, könnten die Grünen eigentlich, sollten die allerletzten sein, die es tun.
Ja und nein. Ich möchte gleich aufpassen, bevor jetzt hier die ersten Hörer abspringen und sagen, oh, die vertreten hier die alte Technologie. Also Elektromobilität, Ulf, wäre sowieso irgendwann gekommen. Das ist eine überlegene Technologie, definitiv. Hat aber noch jetzt Schwierigkeiten. Insofern ist der gekommen, nicht so schnell. Die Politik hat dann gesagt, richtig, also wie du beschrieben hast, auf europäischer Ebene, wir befördern das jetzt, um Klimaschutz zu befördern. Ich muss dazu sagen, wer glaubt, durch den Kauf eines Elektroautos das Klima zu retten, naja gut, das stimmt natürlich nicht, ist eine der teuersten Art und Weise, überhaupt Klimaschutz zu betreiben. Da gibt es viele andere Hebel, die einfacher wären. Was du beschrieben hast, stimmt. Was natürlich Folgendes ist, was passiert bei so einem technologischen Umbruch, ist immer Folgendes. Es gibt ja auch historisch von Postkutschen zu Autos. Es gab nur einen einzigen Postkutschenhersteller, der es geschafft hat, auch hinterher Autos herzustellen. Studebaker, die dann ein paar Jahrzehnte auch später auch verschwunden sind. Wenn du einen normalen Umbruch hast, vom Vergaser zum Einspritzer oder sowas, das sind so technologische Umbrüche, die schaffen die vorhandenen Anbieter. Da kann neuer Anbieter, kann da nicht so viel gewinnen. Was jetzt passiert ist, ist im Prinzip, du hast alle Erfolgsfaktoren der bestehenden Branche abgeschaltet, tolle Motoren, tolle Getriebe, und hast im Prinzip alles irrelevant gemacht und hast ein neues Spiel. Und die Chinesen haben einfach konsequent darauf gesetzt. Die haben sich die Rohstoffe gesichert, die haben die Rohstoffverarbeitungskapazitäten gesichert, die haben die Batterietechnologie, die haben alles richtig gemacht. Und mein Vorwurf an die europäische Politik wäre dann zu sagen, statt einfach zu sagen, wir wollen das, hätten sie damals vor 15 Jahren nicht nur sagen sollen, wir wollen das, sondern wir schaffen auch die Voraussetzung, dass unsere Industrie überhaupt eine Chance hat, diesen Umbau zu bewältigen. Weil es ist immer sehr schwer, weil du musst zum einen musst du ja das bestehende Geschäft melken und das andere aufbauen. Aber ich will immer nur sagen, das ist eine komplizierte Sache, nur jetzt sind wir, wo wir sind. Ja. Und die Chinesen sind ja nicht nur beim Automobil, aber auch beim Maschinenbau zunehmend zum Wettbewerber geworden. Und das heißt im Klartext, wenn ich jetzt keine Preisprämie mehr bekomme für meinen M3 oder irgendwas anderes, weil Leute kaufen es nicht mehr, dann kann ich damit auch nicht mehr höhere Kosten, höhere Steuern, schlechtere Infrastruktur, höhere Energiepreise in Deutschland tragen. Und damit stehen wir vor massiven Herausforderungen. Und das ist mir eben zu kurz geworden in der Diskussion. Und wie ganz kurz noch, ich weiß, du willst die Erbensteuer kommen. Dritter Punkt nochmal, wir haben ja bis jetzt Externalisierung nach dem Motto, ich bin nicht schuld an Energiekosten, stimmt so nicht. Ich bin nicht schuld an China, das stimmt, aber die Antwort auf China muss eine andere sein, als zu sagen, ich mache weiter in der grünen Transformation, sondern ich muss eigentlich an der Wettbewerbsfähigkeit des Landes arbeiten. Das hätte Herr Habeck 3 Jahre lang machen können. Das dritte ist dann das Thema mit dem ganzen Infrastruktur und so weiter. Und da müssen sich meines Erachtens alle Parteien an die Nase fassen. Ist ja nicht nur so, dass der Bund nicht investiert, die Länder haben ja auch nicht investiert, die Grünen regieren in vielen Ländern lange mit. Und wir haben im Prinzip sprudelnde Steuereinnahmen gehabt bis Corona, weil der Staat wegen der guten Wirtschaft mehr eingenommen hat und weil die Abgabenquote gestiegen ist unter Frau Merkel, vergessen wir das nämlich, 3 Prozentpunkte mehr Abgabenquote. Und der Staat hätte problemlos mehr investieren können. Und wir haben aber gesagt, nein, wir machen mehr Soziales. Rente mit 63, Grundrente, Ausbaupflege, alles drum und dran. Wir haben politisch das so entschieden und stehen deshalb hier, wo wir sind. Und es ist nicht so, dass man sich hinstellen kann, als sagen kann, wir als Grüne oder ich als Wirtschaftsminister hab mit den aktuellen Problemen nichts zu tun. Das stimmt einfach nicht.
Ja, ich glaube aber, das ist eine grundsätzlich grüne Selbstwahrnehmung. Also die sind ja so gefestigt in ihrer Eigenliebe, dass sie sich als die Guten und Anständigen sehen. Und wenn du das so konsequent zu deinem Markenkern machst, und gewissermaßen das eigene moralische Wesen, das ist, an dem auch der Rest des Landes und dann die Welt genesen soll, dann tust du dich schwer, mit deinen Abgründen und Fehlern umzugehen. Man hat das ja auch am Wochenende gesehen, Robert Habeck, der mit einer erbärmlichen Anzeige wegen eines Schwachkopf-Memes da ein Rentner mit einem Down-Syndrom-Kind die Polizei am Morgen gewissermaßen auf den Hals gehetzt hat. Natürlich nicht sprichwörtlich, sondern nur im übertragenen Sinne. Die sind sehr schlecht daran, selbstkritisch zu sein. Und ich glaube, deren Vorstellung von Wirtschaft ist eigentlich, sie definieren das, was gut und moralisch ist. Und der Unternehmer, und jetzt biege ich wieder ab Richtung Erbschaftssteuer, ist der, der das besser zu liefern hat. Ja, also es gibt kein aus dem grünen Politikverständnis heraus intakte Vorstellung von Unternehmertum und Wachstum, sondern es kommt alles von einem moralischen Anspruch an die Realität und das gesellschaftliche Miteinander. Das ist rührend, in Teilen naiv, aber es ist total weltfremd. Und der Glaube war, dass die Unternehmer das dann einfach liefern sollen, so. Und wie konnten die zu dieser irrealen Vorstellung kommen? Weil viele Unternehmer mitgemacht haben. Ich habe das oft erlebt, auch bei Abendessen mit, sag ich mal, strunzbürgerlichen, selbstständigen und Unternehmern, wie schick sie es fanden. Also früher war das Klischee, der Mann wählt CDU, FDP und die Frau im SUV, die ihre Kinder morgens ins Gymnasium fährt, die wählt dann die Grünen. Aber so war es eigentlich nur an der Anfangsphase. In den Hochzeiten der Grünen habe ich auch DAX-CEOs, ja, so wie der Habeck das macht und so weiter. Also diese Wahrnehmung, ja, ja, die Unternehmer liefern das, das war auch, weil viele Unternehmer, auch Unternehmensverbände, BDI allen voran, dieses Horrorwort-Narrativ, aber jetzt sage ich es auch mal, dieses Narrativ einfach bedient haben. Jetzt Erbschaftssteuer heißt de facto gefährdet weite Teile der Familien, Unternehmer und mittelständische Unternehmer.
Das stimmt, aber lass mich kurz, wir wissen, die Erbschaftssteuer, will mal gucken, wie wir das machen, aber wir müssen natürlich eins sagen, die Grünen sind nicht ganz alleine damit. Schau mal, die SPD bringt es fertig, seit 1998 ununterbrochen, also mit einer Unterbrechung von 4 Jahren zu regieren und zu sagen, die Probleme in der Infrastruktur und so weiter, das ist alles Frau Merkel gewesen und so weiter, dabei war sie mit dabei. Die Union war mit dabei, wir haben also nicht nur bei den Grünen diesen Glauben, sondern wir haben sehr breit.
Die FDP war mit dabei beim Atomausstieg.
Die haben alle gemeinsam gemacht und damit waren wir letztlich, wenn wir alle Bürger mit dabei, weil wir die Politik ja auch gewählt unterstützt haben. Und richtig, was du gesagt hast, das kritisiere ich auch. Ich finde, die Wirtschaft war auch zu lange dabei. Der BDI hat Studien gemacht, auch mit meinen Ex-Kollegen, wie man irgendwelche Transformationen darstellen könnte in Deutschland und hat da ein paar tausend Milliarden als Kosten aufgeschrieben und hat es dann so schulterzuckend hingenommen im Motto, das können wir alles tragen. Weil alle geglaubt haben gemeinsam, uns kann keiner. Und aus dieser Illusion fallen wir gerade raus. Zu der Erbschaftssteuer, auf die du gerade kommst. Ich glaube, wir fangen mal erstmal an. Also Deutschland ist nun wahrlich kein Steuerparadies. Die Unternehmen zahlen im internationalen Vergleich hohe Steuern. Die Arbeitnehmer zahlen im internationalen Vergleich hohe Steuern, Abgaben vor allem. Wir stehen vor einem Szenario, wenn es so weitergeht, wo die Abgabenquote Richtung 50% geht.
Crazy.
Und das wird also schulterzuckend hingenommen, nicht nur von den Grünen, auch von der SPD und anderen. Und im Zweifelsfall sagt man, okay, wir müssen halt weitere Finanzierungstöpfe beschaffen. Und da liegt es nahe zu sagen, ach, wir nehmen mal die Erbschaften. Da kommt ja viel auf uns zu, lass uns doch mal die Erben entsprechend zur Kasse bitten. Da kann man ja so intuitiv erstmal sagen, ist ja gerecht. Intuitiv kann man sagen, ist gerecht. Und die USA zum Beispiel hat auch durchaus eine höhere Erbschaftssteuer, allerdings mit sehr höheren Freibeträgen.
Absolut.
So, umgekehrt haben die USA aber deutlich weniger Einkommensteuer. Also man kann natürlich sagen, wenn man jetzt einen Schritt zurückgeht und sagt, wie sähe denn ein gerechtes Steuersystem aus, Abgabensystem aus? Und vor allem, was brauchen wir in dem heutigen Umfeld?
Bierdeckel bei 25%.
Ja gut, alle. Paul Kirchhoff hat ja so ein Gesetzbuch ausgearbeitet. Ich hatte ihn in meinem Podcast mal zu Gast, ein bisschen längere Folge geworden, aber ich finde es durchaus beeindruckend. Man kann es deutlich vereinfachen. In die Richtung sollte man gehen. Und wenn man das macht und wenn man
aber
die
lass Leute, uns doch nochmal ganz,
ganz kurz. Ich möchte ja. wenn du Steuern und Abgaben für die Leute, die jetzt Einkommen erwirtschaftest, reduzierst, dann kann man auch darüber nachdenken, dass man irgendwo Vermögen und Erbschaften anders besteuert. Jetzt konkretes Signal an die Familienunternehmer. Also der Familienunternehmer sitzt also jetzt hier, irgendwo im Schwäbischen. Der hat hohe Energiekosten, hat hohe Personalkosten. Seine Absatzmärkte kommen unter Druck. Wir haben ja letzte Woche auch gerade die Daten bekommen vom IFO-Institut, dass der Anteil der Firmen, die um ihre Zukunft bangen, massiv gestiegen ist. Ungefähr 8% der Firmen bangen um ihre Zukunft. Der sitzt da also da. Dann haben wir Donald Trump im Weißen Haus, der wird irgendwas mit Zöllen machen. Das heißt, die US-Markt kommt ja unter Druck und sagt gleichzeitig, kommt zu uns. Bei uns kriegt ihr billige Energiekosten, tiefe Steuernabgaben und Deregulierung. Und dann sagen sie sich, was mache ich jetzt so? Bleibe ich jetzt hier im Schwabenland oder gehe ich in die USA? Und dann kommen die Grünen und die SPD und sagen als Hauptforderung, lass uns endlich mal die Reichen höher besteuern. Das ist dann eigentlich ein Programm, was sagen muss, rette sich wer kann, wer noch nicht gegangen ist. Und wir haben schon die Wegzugsteuer, auch die Herr Lindner hat es noch ins Gesetz gebracht, die wird ja auch nochmal verschärft jetzt zum Jahresende. Aber ich glaube, die Unternehmen stimmen schon seit Jahren ab über die Wirtschaftspolitik. Wir haben seit Jahren keine Investitionen, oder nicht keiner, wir haben deutlich geringere Investitionen im Inland, viel mehr Investitionen im Ausland. Die Unternehmen verlagern schon seit Jahren.
Ja, und die ganzen Jungs, die richtig viel Kohle haben, die gucken sich an, was bietet Italien an, was kann man auf Mallorca machen, muss man Australien, also wie oft ich dieses Gesprächsthema hatte, wie kann man jetzt noch gewissermaßen seine Assets
retten.
Ja,
das ist das Thema. Wie mache ich mein Unternehmen zukunftssicher? Und da muss man einfach sagen, Standort Deutschland ist ein massives Problem. Und wenn da jetzt nicht jetzt dran gearbeitet wird, wird die Flucht sich weiter fortsetzen. Kann jeder nachlesen. Sachverständigenrat der Bundesregierung letzte Woche, das Gutachten ist eindeutig, was da drin steht. Nur die Schlussfolgerungen da drin sind irgendwie fehlen irgendwie. Das wäre meine Kritik an die Sachverständigen. Das heißt, du hast einen Standort, der unattraktiv ist. Du möchtest eigentlich High Potentials haben, die zuwandern. Jetzt mal ganz ehrlich, du sitzt in Indien und möchtest gerne aus deinem Leben richtig was machen. Meinetwegen eine Firma gründen. Dann hast du die Wahl, gehst in die USA, sprichst die Sprache, hast geringe Steuern, Abgabenlast, wenig die Regulierung und wenn du richtig reich wirst, wirst du zelebriert. Wir sagen, komm zu uns, musst die Sprache lernen, wir nehmen dir erst einmal bis zu 50% demnächst ab in Sozialabgaben, dann kommen auch Steuern hinzu und solltest du in der Lage sein, etwas zu erwirtschaften und sterben, dann nehmen wir das auch dann weg. Oder wenn du dann zurückgehen willst nach Indien, dann machen wir ein bisschen Wegzugsteuer, dass du auch alles. Mal ganz ehrlich, was ist das für ein Konzept? Ich glaube einfach, wir müssen ganz anders denken, wir müssen sagen, wie bleiben wir attraktiv für die, die schon da sind? Wir sehen es ja gerade, auch die gut Ausgebildeten verlassen ja schon seit Jahren in hohen Zahlen das Land, so ungefähr 200.000 pro Jahr. Wie bleiben wir für die attraktiv? Und wie werden wir für andere attraktiv? Und das werden wir nicht, indem wir die Abgabenlast erhöhen. Vielleicht noch ein Punkt zum Thema, weil immer gesagt wird, wir sind jetzt ein ungerechtes Land. Das wird ja dann immer, das schwingt ja immer so mit.
Unsinn.
Ja, das war die Kurzfassung. Vielleicht kann ich versuchen, etwas länger zu machen. Also, wir müssen unterscheiden zwischen Einkommen und Vermögen. Also, wenn du die Einkommensverteilung anschaust, nach Umverteilung, haben wir eine sehr gleiche Einkommensverteilung. Wir sind eines der gerechtesten Länder der Welt, weil wir so viel umverteilen wie fast kein anderer.
Leider.
Leider, was wir auch machen, ist, wir verteilen wahnsinnig viel in der Mitte um. Das heißt, wir entmündigen die Bürger, wir nehmen der Mitte Geld weg und geben es auf dem anderen Weg der Mitte wieder zurück. Es wäre viel besser zu sagen, wir helfen wirklich fokussiert den Bedürftigen und das sollen ruhig die sogenannten Leistungsträger bezahlen, aber in der Mitte hören wir mal auf mit dem Umverteilen. Kommen wir auf die Vermögen. Da heißt es immer, ja, wir haben eine hohe Ungleichverteilung der Vermögen. Und wenn man jetzt mal auf den ersten Blick hinschaut, stimmt das? Die Daten. Da muss man mal genauer hingucken und sagen, was passiert eigentlich? Was ist eigentlich los? Warum sind wir ungleicher als Italien? Dann stellen wir zwei Dinge fest. Erstens, relativ zur Wirtschaftsleistung haben wir weniger Privatvermögen. Wir sind eigentlich relativ arm. Gesamthaft. Das hat zu tun mit Krieg, mit Teilung, mit der Besteuerung und so weiter.
auch mit der Dummheit nicht in Aktien oder Immobilien.
Ja, das kommt auch so, falsche Geldanlage. Das Zweite, was wir haben, ist, wir haben das Phänomen, dass bei uns die untere Hälfte der Bevölkerung nichts hat. Und das ist ein Unterschied zu anderen Ländern. Und woher kommt der Unterschied her? Zum einen dürfen wir uns nicht wundern, wir haben ungefähr 6 Millionen Zuwanderer gehabt, letzten 10 Jahre, überwiegend über Fluchtmigration. Das sind ja Menschen per Definition, die ohne Einkommen und Vermögen kommen. Also desto mehr kommen, desto ungleicher wird das Land. Gemessen. Ich persönlich finde es nicht, dass wir deshalb ungleicher werden, weil wir helfen ja nicht anderen Leuten. Das sollten wir uns anrechnen. Das Zweite ist, dass eben wir Vermögensbildung gerade in den unteren Einkommensgruppen massiv verhindern. Durch die hohe soziale Abgabenlast und weil wir den Menschen nicht beibringen, Geld ordentlich anzulegen. Und wenn wir jetzt quasi unser Vermögen anders verteilen, dann mögen wir das statistisch ändern. Es ändert nichts an der Tatsache, dass wir relativ zur Wirtschaftsleistung weniger Vermögen haben als Italien, Frankreich oder Spanien. Und darum ist die richtige Antwort, wäre eigentlich mehr Vermögen zu schaffen. Und da gibt es viele verschiedene Hebel. Nur muss das ganze Spirit, das ganze Denken ändern.
Da sind wir gewissermaßen am Ende unseres ersten Podcasts genau bei dem Thema. Das hat mit einer kulturellen Prägung in dem Land zu tun, also eine Aktienunkultur, ein Sparbuchfetisch, ein Bargeldfetisch. Also die Deutschen sind eigentlich, wenn es um Ökonomie geht, wie soll man sagen, besonders dumm. Ich wollte aber, damit wir mit einem freundlichen Klang in die Zukunft gehen und bis zu unserem nächsten Podcast, nochmal, wie entstehen Wachstumsfantasien? Und jetzt betone ich mal das Wort Fantasie, indem man im Grunde genommen disruptiv die Standortbedingungen verändert. Meine These ist, dass früher Reformen gereicht haben, weil die Dynamik der Veränderungen so war, dass Reformen das richtige politische Dynamikmodus, ich komme immer wieder zum Auto, das wirst du dich dran gewöhnen müssen, ich drehe immer an so Einstellungen, bei den Sportwerken und dann hat man verschiedene Setups und dann kann man früher im Sportmodus irgendwo hin und jetzt musst du in Race-Modus gehen, also Disruption. Wir sehen es in Argentinien, der argentinische Präsident lebt das exemplarisch, heroisch vor und zunehmend mehr Wirtschaftsexperten geben ihm recht. Das könnte sehr gut funktionieren. Was Trump macht mit Elon Musk und DOGE, wird sicherlich disruptiv uns sehr unter Druck setzen. Ich traue Elon Musk viel zu, so wie er es bei Twitter gemacht hat. 80% der Leute raussetzen und doppelt so viel Performance. Also da geht was. Wie sähe deiner Meinung nach ein Befreiungsschlag aus? Ich bin kein Ökonom. Aber so die Idee zu sagen, wir haben verstanden, Bürokratie ist ein Problem, die deutsche Steuergesetzgebung ist einzigartig in ihrer Komplexität und Bizarrerie und wir machen wirklich das Steuergesetz bis ab jetzt auf einem DIN A4-Blatt für alles, für jeden und wir machen aus Finanzämtern Schulen und Kitas und wir fangen da komplett nochmal neu an, weil so, was sich entwickelt hat, geht so nicht weiter. Ich glaube, für Reformen ist es zu spät. Klammer auf, Klammer zu. Das werde ich hier in dem Podcast immer wieder erklären. Ich glaube, wir brauchen auch eine Disruption in der Kultur. Wir müssen diese Art von Elfenbeinkultur nicht nur schleifen. Wir müssen sie defunden, wo es geht. Die haben das Land mit kaputt gemacht. Aber jetzt nochmal. Bierdeckel, 25 flat auf alles. Wie radikal kann man sein? Weil der bürokratische Aufwand für unser Steuerwesen ist enorm. Ich freue mich für die ganzen vermögenden Steuerberater, aber die müssen wir auch defunden. Wie kann das gehen? Wie kann es in Zeiten von KI so sein, dass du gar keinen Steuerberater brauchst? Alles, Vermögen, Arbeit, was auch immer, 25%, that's it. Wie siehst du das?
Also ich glaube in der Tat, ob dieses Steuersystem, man kann es auf jeden Fall drastisch vereinfachen. Meine kurze Antwort ist ehrlich gesagt, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben ungefähr das Zeit, bis die Babyboomer in Rente gehen und dann ist es over. Weil dann ist die große, große Mehrheit gar nicht mehr für Veränderung. Warum sollte man Veränderungen haben, die zu seinen Lasten geht, wenn man nicht mehr von den, sozusagen vom Nutzen profitiert? Wir haben nicht mehr viel Zeit und in der Tat, wir brauchen radikale Maßnahmen. Es genügt nicht damit, beim Bürgergeld über 25 Euro mehr oder weniger zu diskutieren. Wir brauchen die Disruption. Und die sind genau die. Wir brauchen Entbürokratisierung, Steuergesetzvereinfachung, und die Deregulierung. Und wir brauchen ganz klar ein glaubhaftes Programm, sehr schnell, sehr drastisch, das Angebot an Energie so auszuweiten, dass Energie unsubventioniert deutlich billiger wird. Wir brauchen einen radikalen Schnitt.
Bravo. Mit diesem programmatischen Ende des ersten Podcasts. Vielen Dank. Schreibt uns, schreiben Sie uns gerne. Wie wollen Sie angesprochen werden? Was fanden Sie gut? Was fanden Sie schlecht? Wovon hätten Sie gerne mehr? Was wollt ihr lieber weniger? Wir freuen uns auf die Rückmeldungen und vielen Dank, Daniel. Ich habe wieder viel gelernt und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.